Die Stimme ist ja so der akustische Fingerabdruck. Also das ist schon so was Individuelles einerseits, aber andererseits erzielst du halt über den Einsatz deiner Stimme, Sprechweise auch natürlich, auch Sprache, immer eine Wirkung. Und als Führungskraft, verstehe ich das so, ist es ja immer etwas, was deine Aufgabe ist, beim Mitarbeitenden eine Wirkung zu erzeugen, etwas zu bewirken. Und da will ich jetzt nicht sagen, dass die Stimme das einzige Medium ist, aber es ist eben ein Puzzleteil im Ganzen. Und das kennst du ja auch, dieses Kommunikationszusammenspiel zwischen Stimme und Körpersprache und Inhalt.
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Schön, dass ihr dabei seid. Meine Gästin heute ist nicht nur eine tolle Kollegin, sondern eine Frau, die Führung aus einer ziemlich besonderen Perspektive betrachtet, nämlich aus der Perspektive von Stimme und Sprache. Sie ist also eine Frau, die bei Führungskräften buchstäblich genau hinhört. Und ich bin gespannt, was wir von ihr zu hören bekommen. Aber egal, was sie sagt, ich bin sicher, es wird toll klingen. Sie hat nämlich eine super Stimme. Herzlich willkommen, Annette Schick-Maywald.
Ja, hallo Christiane. Schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich, dass du zugesagt hast, Annette. Annette, ich habe es gerade gesagt, du bist Kollegin, das heißt, du bist Trainerin, Moderatorin, Coachin und du arbeitest mit Führungskräften und Teams an den Themen Kommunikation und Persönlichkeit. Du bist aber auch Logopädin. Und so spielt in deiner Arbeit auch die Stimme immer wieder eine besondere Rolle. Und bevor du erzählst, wie du zu diesem Thema gekommen bist und was du ganz genau machst, was hast du heute Morgen schon für deine Stimme getan?
Ja, ist ja klar. Ich wusste ja, jetzt geht's um die Stimme. Wir sind hier auditiv gut verbunden. Und dann habe ich natürlich ein bisschen was für meine Stimme gemacht, weil ich ja sonst auch wenig sprecherisch unterwegs bin. Also gab es tatsächlich ein paar Stimmübungen unter der Dusche, die Resonanz gefördert haben. Ich habe mir auch schon eine Gretas-Pastille, eine Lutsch-Tablette-Pastille hingefahren, damit die Stimme wirklich auch gut befeuchtet ist. Ja, und habe mich meinen Schreibtisch hochgefahren und mich hier hingestellt, weil natürlich auch im Stehen die Stimme tatsächlich noch ein bisschen mehr Volumen, Klang entwickeln kann.
Davon hatten wir es gerade. Ich habe dich eben gerade gefragt, ja, stehst du oder sitzt du? Und ja, also ich sitze, finde ich.
Du klingst auch trotzdem toll.
Ach je, bei mir gucken wir einfach, was die Technik rausholen kann. Ja, ne? Thomas,
nein, das ist natürlich Nuancen. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass die Welt komplett anders ist, wenn ich stehe oder sitze. Aber dennoch, mir fällt es leichter, auch dann zu gestikulieren. Ja, das hängt ja, im Stehen geht das einfach nochmal natürlicher. Und auch das wirkt sich ja auf die Stimme, die Stimmmelodie, die Sprechweise aus. Und von daher wähle ich in gewissen Situationen immer diese Stehhaltung, wenn es drauf ankommt.
Okay, na, da bin ich gespannt. Wir werden da gleich noch eintauchen. Aber bevor wir da eintauchen, fangen wir vorne an. Sag mal, wer oder was hat dich denn in die Position geführt, in der du heute bist?
Ui, ja, das ist ja ein recht ungewöhnlicher Weg, wie bei vielen Trainerinnen und Trainern. Ja, ich habe nach dem Abitur ja mal die Ausbildung, wie du schon sagtest, zur Logopädin absolviert und da mich mit Stimme, Sprechen, Sprache im pathologischen Sinne beschäftigt. Und Stimme war da schon mein Steckenpferd, das hat mich schon immer am meisten interessiert. Und tatsächlich war ich auch in einer der wenigen Stimmheilkliniken Deutschlands mal Logopädin. Und habe mich da mit vielen Stimmenproblemen tatsächlich beschäftigt. Dann ist es dann doch so als Logopädin, ja, es ist ein super schöner Beruf, aber so die Entwicklungsmöglichkeiten sind dann irgendwo doch limitiert. Und ich bin irgendwie ein neugieriger Mensch und habe mich deswegen dann noch auf die Sprechwissenschaft gestürzt als Studiengang. Und da eben diese Kommunikationsthematik mehr in den Vordergrund gestellt und eben auch diese Trainerausbildung. Ja, so hat sich das entwickelt. Und wenn man dann mal so im Trainingsgeschäft ist mit anfänglich eher Rhetorik, Kommunikation und diesem Stimmaspekt, dann wird halt der Blumenstrauß über die Jahre immer größer, wenn man wie ich und du wahrscheinlich auch neugierig ist, dann ging es halt in die Führung rein, Führungskräfteentwicklung und ins Personal Coaching durch die Coaching-Ausbildung und durch die Team-Coach-Ausbildung dann eben in die Moderation von Teamentwicklungsprozessen. Und dann gibt es ja so viele Themen, die immer sehr interessant sind, die immer wieder neu drauf, also das Bild ergänzen oder den Blumenstrauß eben erweitern.
Also ich meine, wenn ich dir zuhöre, ich sollte aufhören, Kollegen einzuladen. Die haben nämlich immer alle wahnsinnig viele Ausbildungen, ne? Und dann kann ich hier immer, dann kann ich immer Komplexe pflegen. Aber okay, aber das heißt sozusagen von der Stimmheilklinik über die Sprech, wie war das, Sprechwissenschaft?
Ja.
Okay, das heißt, es gibt auch einen Unterschied, sagtest du auch im Vorgespräch, zwischen Stimme und Sprache oder Stimme und Sprechen?
Ja, wenn man das genau nimmt, also Stimme ist ja das, was sozusagen als Klang hörbar wird, die Resonanz, die Modalität vielleicht auch ein Stück weit. Sprechweise ist dann eher das Tempo, beispielsweise Lautstärke, Betonungen. Und die Sprache ist ja wieder was ganz anderes eigentlich. Das ist ja eher dann die Formulierung, die Wortwahl, die ich an den Tag lege.
Okay, also ein vielschichtiges Geschäft, hätte ich beinahe gesagt, das Sprechen, aber offensichtlich ein vielschichtiges Geschehen, das ist wohl das richtige Wort. Und so bist du im Trainerinnenleben gelandet und irgendwann bei den Führungskräften, das machst du jetzt seit vielen, vielen Jahren. Und wenn du da als Trainerin und als Coachin unterwegs bist, mit diesem besonderen Blick auch auf das Thema Stimme, aber auch auf Kommunikation, was ist dein Eindruck, was würdest du sagen, welche Gefühle, welche Emotionen spürst du denn bei den Führungskräften, mit denen du zu tun hast, am stärksten? Was treibt die um?
Also manchmal ist es über die Stimme hörbar oder natürlich auch viel über den sprachlichen Ausdruck. Das ist wahrscheinlich sogar noch deutlicher. Aber ich, so die Gefühle, ich glaube, die haben sich so ein bisschen geändert, weil sich natürlich auch die Situation ja immer wellenförmig auch verändert. Früher war das schon noch eher so eine, so vielleicht eher so auch eine Gelassenheit oder auch oft so ein Stolz vom Gefühl her, was man so bewegt hat. Ich finde, es hat sich so ein bisschen gerade aktuell in eher vielleicht auch durch die wirtschaftliche Unsicherheit und damit verbunden auch so ein Respekt an Herausforderungen auch schon mal geärgert, so in so auswegslose Situationen, die sich dann in viel Ärger auch, jetzt habe ich neuerdings öfter mal, bin ich dem begegnet, Ärger über die Organisation, aber auch tatsächlich Ärger über die Mitarbeitenden, die jetzt vielleicht die notwendigen Veränderungsprozesse eben naturgemäß nicht so mitgehen, nicht so mitziehen und da tatsächlich auch sich das so ein bisschen gedreht hat in letzter Zeit. Und das ist jetzt stimmlich, sprachlich auch natürlich zu spüren. Ne? Da wird's lauter, da werden die Sätze auch irgendwie knackiger, betonter. Und es kommt halt auch weniger, ja, Varianz stimmlich sprecherisch raus. Und ich glaube, dann eben kennst du ja auch, wenn man so im Emotionstunnel ist, dann wird es eben auch da inhaltlich weniger breit, ne?
Stimmt, verengte Wahrnehmung. Also man ist da sehr eingeschossen auf das gegnerische Objekt, kann man eigentlich sagen. Aber nochmal spannend. Also das heißt, wie ist denn das, wenn du mit Führungskräften arbeitest? Hörst du deren Emotionen, bevor sie es ausgesprochen haben, oder nutzt du sozusagen das, was du hörst, um es dann im Coaching-Gespräch beispielsweise zu spiegeln, oder wie gehst du da rein?
Ja, also es ist ja natürlich auch, wenn ich das höre, ist es ja immer noch eine Interpretation meinerseits. Also wie du schon sagtest, klar, wenn die deutlich, für mich deutlich hörbar wird oder deutlich interpretierbar wird, dann nutze ich das schon als Spiegel, ne? Dass ich sage, das klingt jetzt für mich so, und das haben wir ja, diese Wortwahl, das klingt für mich so, als ob sie da jetzt doch ganz schön angefressen sind beispielsweise oder als ob sie das wirklich richtig stark tangiert, obwohl das vielleicht eher eine sachliche, von der Wortwahl sachliche Schilderung war. Ne? Also dieser Kontrast oder dieses Paradoxum dann mal anzusprechen, aber eben natürlich als, für mich klingt das so, weil wer weiß es, ne? Du bist heiser oder was? Dann klingt die Stimme ja sowieso schon wieder anders. Oder es gibt ja auch viele, die einfach stimmlich durch Imitation, woher das auch immer kommt, zum Beispiel eine sehr hohe Stimme haben, eher Frauen.
Imitation,
naja, du lernst ja, guck mal, du sprichst ja in der Regel, kennst du das wahrscheinlich auch von Telefonaten, ob du jetzt mit der Mutter oder der Tochter sprichst, ab einem gewissen Alter natürlich nur, ist ja oft sehr ähnlich.
Okay.
Ich hoffe, ich schocke dich jetzt nicht.
Naja, warte mal, ich denke gerade drüber nach. Ich muss gleich mal meine Tochter anrufen. Warte mal, jetzt wäre es super, so eine Live-Schalte machen zu können. Also, hallo Annika, sag mal was.
Noch andere werden ja auch durch ihre Peer-Group, aber ich kenne das schon bei vielen, da ist die Stimme schon sehr ähnlich, ne? Von geprägt durch die Eltern beispielsweise.
Also das heißt, nur wir waren bei der Imitation. Das heißt, da haben Familienmitglieder haben dann sehr ähnliche Stimmen, weil sie das so gelernt haben. Mhm. Und du willst sagen, das ist eigentlich gar nicht so ihre eigene Stimme. Und sie sind da quasi in einem anderen fast Mindset unterwegs, oder wie?
Genau, also es ist Beispiel jetzt mal, damit es ein bisschen griffiger. Es gibt ja also eher auch Tendenz, ne, die eine sehr hohe Stimme haben. Das heißt, die Stimme ist etwas angespannt. Das ist ja eine reine Muskelfunktion, ne? Wie wenn du so ein bisschen unter Druck stehst, bist du ja auch vielleicht die Schultern angespannt oder andere Muskelgruppen. Und bei manchen überträgt sich das eben eher auf den Stimmapparat. Das heißt, wenn die Stimme dann ein bisschen höher ist, so wie ich das jetzt simuliere, dann nimmst du das ja erstmal, wenn ich nur so spreche, gar nicht als anders wahr, aber unbewusst nimmst du wahr, da ist eine Spannung oder es wirkt in unserem Kulturkreis auch eher als weniger souverän, als weniger selbstsicher, als weniger auch teilweise sogar kompetent. Und das ist natürlich etwas, was sehr schade ist, weil häufig eine starke Kompetenz da ist oder ein starke fachliches Wissen auch. Aber in der Wirkung, ja, und es ist ja auch die Sprechwissenschaft oder die Rhetorik ist ja als Wirkungswissenschaft zu verstehen, ist das dann eben etwas, was man sich nimmt. Also mit einer zum Beispiel zu hohen Stimme. Also dieses, ich bin da sicher, ich bin da souverän, ich weiß, von was ich rede, kommt dann eben unbewusst beim Hörer, wenn er nicht gerade stimmlich ausgebildet ist, als, die ist aber eher emotional unterwegs, ne? Rüber.
Okay. Wow, aber also, weil mal jetzt muss ich mal sortieren, welche Fäden ich gerne weiterverfolgen würde. Also da bleiben wir gleich noch dran, aber nochmal zum Thema Imitation. Also diese hohe Stimme, die ich dann habe, ich habe verstanden, die habe ich zum Beispiel dann, wenn ich tatsächlich körperlich angespannt bin und das schlägt sich dann auf meinen Sprechapparat nieder.
Das kann so sein, ne? Also bei mir ist es jetzt nicht so, bei dir habe ich es auch noch nicht so wahrgenommen. Du hast ja auch eine sehr resonanzreiche Stimme. Bei dir ist wahrscheinlich die Körperanspannung vielleicht eher im Schulterbereich, oder? Das weiß ich nicht genau.
Also, sagen wir mal, ja, okay, du hast jetzt Informationen, die die anderen nicht haben.
Ich höre ja deine Stimme, die hören ja alle. Und die ist ja eine sehr raumfüllende, sehr gut artikulierte und melodiös eingesetzte Stimme, wenn ich dir da mal eine Rückmeldung geben darf.
Vielen Dank. Ja, danke. Das höre ich natürlich gern. Aber ich finde es immer so ein bisschen kratzig. Aber gut, das geht ja nicht um meine Stimme. Gut, also dieses Imitationsding, das interessiert mich. Vielleicht habe ich da aber auch was falsch verstanden. Also ich habe eine Stimme, die möglicherweise ähnlich ist wie die von Menschen, die mich großgezogen haben, die Einfluss auf meine auch Persönlichkeitsbildung genommen haben. Und heißt Imitation dann, ich bin stimmlich auch nah an deren Stimme dran und drücke also sozusagen darüber einen Persönlichkeitsanteil aus, der von anderen kommt? Also ist es das? Oder denke ich da jetzt zu, weiß ich nicht,
das
wie,
kann
zu sehr
ja
um
sein,
die Ecke?
Ne? Du hörst ja manchmal, es ist relativ nah dran. Und natürlich vielleicht, um da auch wieder eine Lösung zu bieten, oh Gott, ich spreche wie meine Mutter, man muss nicht daran verzweifeln, sondern natürlich kann man dann auch an der Stimme arbeiten. Aber so im ersten Schritt, so in diese nach der Pubertät, häufig ist die Stimme noch recht ähnlich, aber nur häufig. Ja, es kann auch immer alles anders sein. Vielleicht imitiere ich auch gerade irgendeinen Rockstar oder sowas, ne? Also was eigentlich dem zugrunde liegt, finde ich noch viel spannender, was viele Menschen nicht so auf dem Schirm haben, dass die Stimme eben gar nicht so Gott gegeben ist, ne? Sondern wir können über ganz viel Übungen, und das ist ja einfach ein Zusammenspiel vieler kleiner Muskeln, die Stimmgebung, die trainieren. Durch natürlich auch ganz körperliche Arbeit, aber auch Arbeit direkt am Stimmapparat, unsere Stimme in einem Also der mehr Resonanz geben, der mehr Entspannung geben, der mehr Volumen geben. Wie Sänger sich einsingen, ne, kannst du dich eben auch einsprechen und die Stimme eben so trainieren, dass sie eben das zum Ausdruck bringen will, was du zum Ausdruck bringen möchtest.
Das heißt, die Stimme ist eigentlich, um jetzt mal den Bogen zurück zum Thema Führung zu schlagen, die Stimme ist eigentlich ein Tool, was ich als Führungskraft nutzen kann, Botschaften zu senden?
Ja, also ich meine, das gibt, kommt ja Personare aus dem Lateinischen, heißt ja durchtönen, ne? Und also Person und Stimme sind ja natürlich super eng miteinander verwoben und verbunden. Manche sagen auch, die Stimme ist ja so der akustische Fingerabdruck. Also das ist schon so was Individuelles einerseits, aber andererseits erzielst du halt über den Einsatz deiner Stimme, Sprechweise auch natürlich, auch Sprache, immer eine Wirkung. Und als Führungskraft, verstehe ich das so, ist es ja immer etwas, was deine Aufgabe ist, bei Mitarbeitenden eine Wirkung zu erzeugen, etwas zu bewirken. Und da will ich jetzt nicht sagen, dass die Stimme das einzige Medium ist, aber es ist eben ein Puzzleteil im Ganzen. Und das kennst du ja auch, dieses Kommunikationszusammenspiel zwischen Stimme und Körpersprache und Inhalt, wie man das jetzt prozentual verteilt, finde ich jetzt gar nicht so wichtig, aber das kennt ja jeder. Wenn das nicht stimmig ist, da kommt ja wieder das Wort, wenn das nicht zusammenpasst, dann wird es eben schwierig zu sagen, ich finde das eine tolle Idee. Ja, dann ist die Sprechmelodie oder ich finde das eine tolle Idee.
Auch schön.
Na, dann wirkt es eben nicht so. Ja, und darum geht es ja natürlich in der Führung, beim Mitarbeitenden eine Wirkung zu erzielen. Ob das jetzt was Förderliches ist, auch was Lobendes oder was Motivierendes oder eben auch mal was Grenzensetzendes, wie auch immer. Da ist natürlich die Stimme, die Sprechweise ein wichtiger Baustein doch.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari. Klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Wie bewusst ist denn das den Führungskräften, die mit dir arbeiten, dass das auch dein Thema ist? Also kommen die zu dir, weil die sagen, hey, ich glaube, ich habe ein Thema mit meinem Auftritt, mit meiner Wirkung und ich will auch an meiner Stimme arbeiten? Oder ist es eher so, dass es, ich sag mal, ein allgemeines Personal Coaching ist und du dann diesen Stimmaspekt mit reinbringst?
Also ich sag mal, das kommt ein bisschen natürlich über die Auftragvergeber, ne? Also bei der Personalentwicklung für die Firmen, für die ich überwiegend Coaching mache, die Personalentwickler, die mir die Coaches dann sozusagen zurufen, die kennen natürlich da meine Stärke. Und dann wird es irgendwie klar, dann landen die bei mir, die jetzt Auftritt, Stimme, zielgerichtetes Kommunizieren, präsentieren, eher noch als Entwicklungsfeld haben. Also von daher ist das so. Ansonsten bei anderen Führungskräften, die jetzt aus anderer Thematik kommen, ist das denen nicht auf dem Schirm, ne? Und dann ist das dann auch etwas, was wo man hingucken müsste, ne?
Wie empfänglich sind Menschen dafür? Ja. Weil, also ich frage mich gerade, also an der Stimme, habe ich jetzt verstanden, ne, macht sich so viel fest, auch emotional, oder wird es eigentlich hörbar? Ja. Das heißt, da sind wir im Grunde genommen sehr transparent, was unsere Gefühle angeht. Ja. Und kann ja sein, dass ich das gar nicht so gerne höre, dass es sozusagen diese verräterische Stimme gibt. Mhm. Also wie empfänglich sind Menschen dafür? Impulse und auch für Hilfestellungen?
Ja, also spätestens, wenn sie sich selber mal auf Video gesehen und gehört haben, wobei da natürlich immer der erste Effekt, das kennt ja jeder von uns, hupsi, das ist meine Stimme. Wir hören uns ja persönlich komplett anders. Ne, wenn du jetzt den Podcast anhörst, denkst du auch, huch, das ist meine Stimme. Du kennst sie jetzt ganz gut schon. Ich habe es auch häufiger schon gemacht. Aber also wenn der Effekt weg ist, dass, oh, das bin ich, und dann man sagt, du kannst das auch so oder so einsetzen, die Stimme mit Übungen, dann ist da schon, also gerade bei Führungskräften natürlich schon ein hoher Bedarf oder eine Offenheit dafür da, weil Man kommt ja nicht zum Coaching, wenn man so bleiben will, wie man ist, ne? Sondern man will ja schon gewisse Fragen beantwortet haben oder Verhaltensweisen verändern oder Impulse bekommen, wie auch immer. Von daher passt das dann schon sehr. Und vor allem, weil, ich meine, das sind ja keine pathologischen Stimmen in der Regel. Man kann dann schon mit vielen kleinen Kniffen, wie jetzt zum Beispiel stehen, ja, Dinge verändern, ne? Und von daher ist da eine große Interesse auch da.
Kannst du kurz sagen, wenn du von pathologischen Stimmen sprichst, was damit genau gemeint ist für alle, die sich nicht so gut auskennen, so wie
ich? Genau, ja, Entschuldigung. Also pathologisch heißt ja zum Beispiel, du hast eine Lähmung, ne? Eine Stimmlippenlähmung, das passiert häufiger mal oder passierte häufiger mal nach Schilddrüsenoperationen, ne? Dass dann eine Seite der Stimmlippe gelähmt ist und dann bist du halt extrem heiser und dann kannst du das auch wieder probieren, über Training so ein Stück weit zu kompensieren. Dann gibt es natürlich viele Sprechberufe, also Lehrerinnen, Lehrer fallen mir da ein, die eben...
Lehrerinnen?
Ja, genau, du hast eine Erkältung und gehst zu früh wieder in den Ring und redest wieder viel. Und man muss sich das ein bisschen vorstellen, du hast deinen Fuß gebrochen und fängst wieder sehr früh an zu laufen und kompensierst dann diesen Schmerz sozusagen und gewöhnst dir ein falsches Bewegungsmuster an. Und das geht so im Kleinen, kann man das, glaube ich, ganz gut übertragen, auch auf die Stimme. Du bist erkältet, du gehst eigentlich in eine Schonhaltung und gewöhnst dir so ein falsches Bewegungsmuster an. Also presst zum Beispiel zu viel. Und dann kann das eben zu Veränderungen auf der Stimmlippenebene führen. Das ist Schleimhaut, die ist sehr empfindlich. Da kann es dann auch zu Veränderungen organischer Art kommen. Also Stimmlippenknötchen ist vielleicht so ein Begriff, der eher mal noch bekannt ist.
Sich nicht appetitlich an. Sag mal, woran liegt es, dass ich meine, mich andauernd räuspern zu müssen, wenn ich mit dir spreche?
Ja, klar, wenn man sagt jetzt, ne, wir hatten es ja auch schon mal, nicht räuspern ist nicht sehr gesund für die Stimme, dann schon räuspert man. Ist ja diese.
Denken Sie nicht an rosa Elefanten, genau. Also ungefähr das, ja, genau. Ja. Aber nochmal zurück zur Verbindung, ne, Stimme, ja. und Emotionen. Also du sagtest ja eingangs, du hörst auch, als ich dich fragte, welche Emotionen sind denn da bei Führungskräften aus deiner Perspektive besonders im Spiel? Hast du eine Entwicklung beobachtet von Stolz? Sagtest du vor einigen Jahren noch oder vor längerer Zeit noch, dass offensichtlich diese Rolle was Besonderes war, mit Stolz verknüpft war und dass das hingeschwenkt ist zu Ärger? Dass man das auch dimmlich hört, kann man eigentlich, indem man anfängt, anders zu sprechen, auch die Emotionen beeinflussen? Also ich frage deshalb, weil es gibt ja auch so den Gedanken, dass in dem Moment, in dem du lächelst, du eigentlich nicht mehr ärgerlich sein kannst. Ne? So, also indem du deinen Muskelapparat im Gesicht bedienst, sich da auch tatsächlich emotional was verschiebt. Funktioniert das mit der Stimme auch?
Also da gerade zum Beispiel lächeln und ne, da werden ja auch irgendwie, tricksen wir unser Hirn dann aus. Also wenn du gut artikuliert zum Beispiel sprichst, hast du ja viel Lächeln dabei. Also beim I, ja, da kommt schon viel Mundaktivität und das wäre jetzt auch so ein direkter Zusammenhang, ne? Oder wenn ich etwas sehr gut artikuliert, also deutlich ausgesprochen formuliere und eben auch stimmlich sehr deutlich sage, dann wirkt es ja auf jeden Fall immer sicherer, als wenn ich was irgendwie hinnuschel. Und da gibt es natürlich eine Rückkopplung, ne? Also das, was war da zuerst, ne? Dieses Zirkuläre, was wir auch in der Kommunikation haben, ist natürlich auch stimmlich da. Wenn ich mir den Raum nehme, stimmlich, dann kriege ich den eher auch geboten, als wenn ich sage, ich bin vielleicht leise und eher so ein bisschen piepsig oder zurückhaltend mit der Stimme. Also das war ja so die Frage, wo ist da so ein Einfluss, ein gegenseitiger? Und das glaube ich schon, dass es immer so ist. Ne? Es ist wie wenn du Körperhaltung, da haben wir uns wahrscheinlich mehr mit beschäftigt. Wenn ich so ein bisschen zusammengesunken auf dem Stuhl sitze und vielleicht dann auch mimisch eher inaktiv bin, dann wirke ich anders, aber dann kriege ich auch die Rückkopplung, ich werde vielleicht übersehen oder nicht so für ernst genommen oder fehlt die Präsenz, ne? Und das ist ja genau dasselbe bei der Stimme. Wenn ich mir den Raum nehme stimmlich und die Deutlichkeit in die Stimme lege, gibt es ja auch immer eine Rückkopplung. Und von daher ist das auf jeden Fall so.
Ich hänge jetzt gerade an dem Begriff der Präsenz, den du gerade erwähnt hast. Denn Präsenz ist ja auch ein Aspekt von neueren Führungskonzepten. Und ich werde es in Trainings oft gefragt, oh, wie erzeuge ich denn Präsenz? Heißt es, ich muss 24 Stunden am Tag verfügbar sein? Und ich versuche dann immer zu erklären, natürlich nicht, aber ich muss auch nicht immer physisch anwesend sein. Ich habe bislang immer erklärt, dass Präsenz vor allen Dingen darüber gelebt werden kann, dass man auch klare Positionen hat und dass man für die Leute quasi als Mensch greifbar wird und verlässlich wird. Aber wenn ich dir zuhöre, dann heißt es, ich kann Präsenz in den Momenten, in denen ich mit jemandem kommuniziere, auch durch meine Stimme zeigen. Also indem ich entsprechend, wie hast du es gerade genannt, raumgreifend, voluminös, deutlich unterwegs bin.
Ja gut, das korrespondiert ja direkt mit dem, was du auch vermittelst. Also eine klare Linie vorgeben beispielsweise, Sicherheitsgebung über auch deutlich etwas zu sagen, was geht, was nicht geht, wenn es so ist, ne, oder was meine Erwartungen sind und dadurch und berechenbar zu sein, so habe ich das auch jetzt interpretiert, was du gesagt hast, nachvollziehbar zu sein. Und das ist ja genau dieses Zusammenspiel zwischen dem Inhalt und wenn ich den eben stimmlich, körpersprachlich, glaubwürdig entsteht ja dadurch, dass es eben zusammenspielt, ne? Dass man dann sagt, so, meine Erwartung ist, ne, oder mein Wunsch oder was eben der Kontext bietet. Und wenn du das deutlich sagst, dann wirkst du natürlich glaubwürdiger und zugrunde liegt dann eben auch dieses Zusammenspiel von Sprache, Stimme, Sprechweise und Inhalt. Und das macht sowas Präsentes natürlich auch aus.
Wahnsinn.
Und sichtbar sein, ne? Also gehört ja auch dazu als Führungskraft.
Wie wird man sichtbar als Führungskraft? Vorsicht, die Bälle kommt zurück, Mist.
Also ich meine, heute im hybriden Arbeitsumfeld ist es nicht mehr ganz so einfach, früher konnte ich einfach mal in die Büros vorbeischneiden, aber heute würde ich sagen, ist es dasselbe. Interesse zeigen, ob das jetzt physisch, ja, wir sind ja auch virtuell miteinander verbunden, aber so weit fühlt sich's nicht an, ne? Also Interesse zeigen, nachfragen, plus inhaltlich eben auch weiterzukommen, einbeziehen der Mitarbeitenden und eben auch Entscheidungen treffen. Auch sowas, was nicht immer ganz einfach zu sein scheint für Führungskräfte. Ist ja auch in der Komplexität nicht immer einfach, nur das zu tun. Ja.
Du hast gerade gesagt, Fragen stellen ist ja auch immer noch eine tolle Technik. Was ist denn deine Beobachtung? Wie leicht oder wie schwer tun sich Führungskräfte damit, gute Fragen zu stellen?
Ja, eben gute Fragen. Also ich finde, man kann ja so die Eingangsfrage stellen, ne? Also wie geht's dir oder wie geht's dir mit der Thematik? Und manchmal fehlt dann so ein bisschen dieses nochmal Nachbohren, also weiterzuschauen, was ist denn jetzt wirklich da schwierig beim Bearbeiten dieses oder jenen Sachverhalts? Also so die Fragen schon, aber dieses Hinterfragen und nochmal eine Frage stellen auf die Bedürfnisse oder die wirklichen Schwierigkeiten zu kommen, das ist, glaube ich, noch was, wo Luft bei dem einen oder anderen nach oben ist.
Hast du eine Fantasie, warum das so schwer ist?
Ich glaube, es ist einfach erstmal technisch so, da fehlt ein bisschen das Handwerkszeug. Das glaube ich tatsächlich als erstes. Und dann ist es manchmal, will man dem anderen vielleicht nicht zu sehr in die Ecke drängen oder auf die Füße treten, weil dann könnte ja ein Konflikt auch entstehen, ja, dass dann irgendwelche auch emotionaleren Themen auf den Tisch kommen. Aber das ist jetzt nur so eine Fantasie. Ich glaube sogar tatsächlich, weil das ist ja wahrscheinlich, was du auch immer mal anbietest in Führungskräfteseminaren, also Fragen stellen, ne?
Absolut. Und ich bin dankbar, dass du so eine konstruktive und positive Sicht auf Führung hast. Also meine Hypothese ist etwas desillusionierter.
Okay. Das ist,
also desillusionierter dahingehend, dass ich, also meine Fantasie ist, es gibt bei vielen Führungskräften das Missverständnis, dass ich als Führungskraft keine Fragen habe, also sondern dass ich ja alles weiß. Deswegen bin ich ja Führungskraft.
Ja, ja.
Also das ist tatsächlich plus einer tatsächlichen Erwartung von vielen MitarbeiterInnen, dass die Führungskraft die Antwort hat auf alles. Und zwar selbst auf Dinge, die eigentlich auch mal fluffig selber rausfinden könnte. Ich hatte jetzt gerade letzte Woche ein Training mit Führungskräften aus dem sozialen Bereich. Und da haben wir viel zum Thema Rolle gearbeitet, und auch Erwartungen, die da verbunden sind. Und da habe ich ganz, ganz stark von den Leuten gehört, dass die echt damit zu kämpfen haben und das ein enormer Zeitfresser ist, dass sie permanent mit Fragen bombardiert werden, für die sie sich in Anführungsstrichen nicht zuständig fühlen, weil sie meinen, das müssten ihre Mitarbeiterinnen ja eigentlich alleine beantworten können. Und es ist dann nicht leicht, den Ball zurückzuspielen. Aber was ich sagen will, ist, meine Hypothese ist, dass viele Führungskräfte wirklich ein Selbstbild haben, was heißt, ich muss erstmal alles selber wissen. Und unterstützt und genährt davon, dass auch ganz viele Leute immer wieder auf sie zukommen und Fragen stellen. Und jetzt versuche ich den Kreis zu schließen. Die Leute in der Runde letzte Woche, für die war das ein Aha-Erlebnis, daran zu arbeiten, zu sagen, überleg doch mal, wie du den Ball zurückspielen kannst. Also wie du deinen Leuten sagen kannst, lies doch bitte erstmal selber nach oder frag doch bitte an anderer Stelle oder eigentlich, glaube ich, kannst du das auch selber wissen. Also
ja, weniger, vielleicht auch ein bisschen Branche.
Ja, okay, kann sein.
Ja, so gut, vielleicht jetzt, ich mache jetzt auch gerade zum Thema Entscheiden ein Seminar, da ist ja letztendlich, ne, Fragen selbstständig beantworten heißt ja, ich entscheide irgendwas. Da sehe ich dann auch oft nochmal so eher die, ja, in so einem Change, nach so einem Change-Prozess, wie du sagtest, Rollen, Erwartungen spielen da natürlich mit rein. Welche Kompetenzen habe ich? Das klärt vielleicht schon mal vieles. Natürlich kulturell, wie viel Entscheidung durfte ich denn bis dato treffen?
Okay.
Ja? Also was ist da entstanden? Ja, das ist jetzt immer ein bisschen weiter weg von der Stimme.
Ja.
Aber wenn, ne, auch eine Entscheidung zu treffen, ne, ist ja dann auch stimmlich. Ja, ich meine Idee, wir lass uns das so machen. Ne, dann ist es irgendwie, jo, dann steht das mal im Raum.
Genau.
Und dann sage ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir das eventuell vielleicht auf diese Art und Weise machen. Ne? Dann gehe ich hoch mit der Stimme, dann ist es eigentlich eine Frage. Aber sich auch für sich zu entscheiden, zu sagen, eine Idee ist das. Ich kann ja auch mit euch diskutieren, aber das steht dann erstmal im Raum. Da ist halt Stimme und Intention ganz nah beieinander. Wenn ich unsicher bin, kennt ihr das?
Die Stimme hoch.
Geht die Stimme hoch. Dann wirkt es grammatikalisch ja wie eine Frage. Damit mache ich nicht den Punkt. Also diesen Punkt sprechen ist immer wichtig, wenn ich etwas in den Raum stellen will.
Spannend. Also das bewusst zu nutzen, das stelle ich mir wirklich cool vor, das zu kennen. Also es lohnt sich, glaube ich, daran zu arbeiten, weil es ist jetzt auch wieder interessant. Für Gesprächsführung habe ich tatsächlich den Tipp parat, wirklich öfter mal, wenn ich etwas herausfinden möchte, Gedanken als Frage in den Raum zu stellen und dafür mit der Stimme am Ende hochzugehen. Ja. Also auch hier wieder, ja, mein Erleben, ich bleib dabei, ist tatsächlich, dass viele Führungskräfte sich gar nicht trauen, Fragen zu stellen, weil sie meinen, sie müssten es eigentlich selber wissen. Aber gut zu wissen, dass man damit spielen kann. Wie hast du es genannt? Den Punkt sprechen oder auf den Punkt
setzen,
sprechen?
Also, ne, das ist ja wie wenn du liest einen Text oder liest ein Buch vor, laut, ja, wie früher vielleicht den Kindern, und dann kommt der Punkt. Ne? Dann geht ja die Stimme runter. Und das ist ja eine Aussage, wenn ich eine Aussage treffe, geht die Stimme am Ende runter. Also ich möchte das so, Punkt. Ne? Oder ich sage, ich möchte das so, dann öffnet es eher das Gespräch. Kann auch mal natürlich, wie du schon sagtest, kontextabhängig gut sein, mehr in die Diskussion kommend. Wenn ich als Führungskraft natürlich gleich sage, so, wir machen das so und so und so, dann ist das halt eine Ansage, die für mich Diskussion zulässt.
Eine Diskussion, genau.
Ja, es öffnet halt kein Gespräch. Aber das ist ja dann eine bewusste Entscheidung, die ich treffen müsste. Will ich eine Ansage machen oder möchte ich eine Diskussion initiieren, einen Austausch initiieren? Und beides, ja, je nach Kontext, kann ja mal richtig sein. Ne?
Ich wollte gerade nochmal Zweifel anmelden, ob es wirklich immer eine bewusste Entscheidung ist. Also ich denke jetzt so an mich. Ich denke wirklich an mich. Und ich lerne gerade, wenn ich anfange, mir selber besser zuzuhören, kann ich wahrscheinlich eine ganze Menge über mich erfahren, auch über meine Gemütslage und über mein, ja, Persönlichkeit, weiß nicht, es geht jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit, aber auf jeden Fall mal über meine Gemütslage und die Art und Weise, wie ich so mich in diese Welt setze.
Also das geht ja mir genauso, ne? Oh, warum habe ich jetzt genuschelt? Ja, oh, ich war nicht so sicher. Ne? Aber wenn ich sicher, manchmal ist ja auch Wirkung und Sein, Schein und Sein, kann ja auch mal anders sein. Muss ja auch manchmal. Und dann aber, dann hat es, anfänglich sprachen wir ja über diese Rückkopplung. Ne? natürlich beeinflusst du dich dann auch wieder selber, ne? Wenn das, aber das ist klar. Deine Körperhaltung, wenn du dich da mal kurz reflektierst, denkst du, okay, also irgendwie präsent oder aufmerksam ist es jetzt gerade vielleicht nicht.
Meinst du, ich sollte mich anders hinsetzen?
Nein, das war jetzt kein Feedback. Das war kein Feedback, nee, nee.
Häng hier so auf meinem Tisch.
Klar, also die Wirkung kommt ja aus unserer Person heraus, ne? Oder diese Wirkungsfaktoren nutzen wir ja je nach Gemütszustand, nach Stabilität, nach Stimmung. Stimme, Stimmung hängt ja super eng miteinander zusammen. Und jetzt kann ich aber natürlich an der Stimme arbeiten, um meine Stimmung zu beeinflussen. Und diese Wechselwirkung ist ja eindeutig.
Ja.
Also wir hören das ja, wenn jemand sehr traurig ist, mit einer Freundin telefonieren will, und dann wissen wir genau, okay, da ist irgendwas, läuft da nicht so rund. Und da dieses Kloßgefühl im Hals, wenn man sehr traurig ist. Letztendlich, nüchtern betrachtet, sind es reine Spannungszustände. Ja, kann man das auch lockern? Da geht's dann aber manchmal, ich denke, wenn man einmal schön geheult ist, wunderbar, ne? Dann lockert sich ja alles mal wieder. Ne?
Also du bist auch Team Tränen.
Ich bin also auch so eine Heulsuse manchmal. Oder wenn jetzt Kinder oder so, sag ich, raus damit, ne, mal schön, und dann ist ja auch wieder gut. Ne? Das heißt ja nicht, dass du am Boden verzweifelt bist, sondern dass jetzt erstmal Emotionen da sind. Die müssen dann halt mal raus. Es muss der Kontext natürlich dafür da sein. Im Seminar weine ich selten, noch nie. Ja, aber mal zu Hause zu sagen, jo, jetzt gibt's ja mal so Situationen, wo dann, bei mir ist eher, wenn ich so sehr viel zu tun habe und irgendwie, und dann muss ich mir nur mal irgendwie blöd stoßen oder das Glas fällt runter und schon muss es dann mal raus.
Ja, ja. Ja. Ich erinnere mich, ich habe mit unserer Kollegin Andrea, haben wir ja die Woche voller Gefühle aufgenommen, und da haben wir, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge es war, aber haben wir auch von den Tränen gesprochen.
Ja.
Und sie sieht es nochmal stark auch darunter, dass Weinen, ne, es lockert, dann was mit dem Atem macht, der deinem Körper dann gut tut. Und ich bin total Team Tränen, und ich fände es super, wenn im beruflichen Kontext auch das Weinen nicht ganz so ein Tabu wäre. Ja? Mhm. Also ich bin bei dir, natürlich funktioniert es nicht, weiß nicht, kann sich nicht Tränen aufgelöst ins Seminar setzen oder in einem Workshop bleiben. Aber wenn man merkt, dass einem die Tränen kommen, fände ich es total gut, wenn man um eine kurze Pause bitten könnte, damit man sich mal eben zurückziehen kann und es fließen lassen kann. Mhm. Weil es genau das tut. Es baut eine Spannung ab, die man eigentlich ansonsten in der Situation ja gar nicht mehr halten kann.
Ja, ja. Auf jeden Fall, genau. Aber vielleicht wird es auch schon wieder salonfähiger. Wir sehen ja jetzt auch unsere Politiker mal mit ein paar Tränen in den Augen. Wenn es emotional wird, fällt mir jetzt so gerade so ein, ne? Dass das ja, auch was, diese menschliche Komponente dann irgendwie doch wieder mehr Raum haben darf, ne? Und nicht nur die Rolle. Mhm. Das wäre ja was, was uns Hoffnung geben könnte. Ja.
Erst ein Box-Champion, dann ein Mörder, zum Schluss ein Sterbender. Esteban de Jesus, gefeiert in Puerto Rico, gefallen durch Drogen, im Gefängnis infiziert mit HIV, von der Gesellschaft verstoßen. Doch am Ende gab es eine letzte Umarmung, ausgerechnet von seinem größten Rivalen. Das alles gibt's in der neuen Ausgabe von Tatort Sport, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Annette, ich versuche den Bogen.
Ja.
Ich muss an meinen Überleitungen arbeiten, stelle ich fest. Aber ich habe ja eingangs gesagt, du arbeitest, also die Stimme ist das eine Tool, da wo du auch genau hinhörst. Aber ein wichtiges Thema neben der Kommunikation ist für dich auch das Thema der Persönlichkeit.
Mhm.
Und Frage, warum ist dir das so wichtig?
Mhm.
Und fangen wir erstmal damit an. Warum ist dir das Thema Persönlichkeit im Zusammenhang mit Führung so wichtig?
Naja, also deswegen, ich komme irgendwie an diesem glaubwürdig, glaube ich, nicht vorbei. Oder wird das wieder in den Ring geworfen. Als Person, Persönlichkeit, wie gesagt, bist du ja jetzt irgendwie als Führung auch ein Vorbild. Ne? Und du wirkst eben über deine Person. Und als Führungskraft sehe ich ja die Aufgabe, was anzustoßen, was zu bewegen, natürlich auch Mitarbeiter zu fördern und zu fordern und zu entwickeln, Und das kann ja nur glaubwürdig rüberkommen, also all diese Impulse, die du bewirken möchtest oder solltest als Führungskraft, wenn auch deine Person glaubhaft dahinter steht. Dann ist es ja wichtig, dass du eben diese Wirkungen und Wirkungsfaktoren, wie gesagt, stimmig einsetzt, damit es auch bei dem Gegenüber, ob das jetzt der Mitarbeitende ist, ich meine, die haben auch meistens nochmal ja Führungskräfte über sich, damit es dann eben auch so platziert wird, wie du es möchtest. Warum sitzen da nicht Roboter? Die könnten vielleicht auch mit KI ausgestattet genauso gute Entscheidungen eventuell treffen. Vielleicht sogar manchmal bessere, weiß man nicht. Ne? Aber jetzt geht's ja darum, auch diese emotionale Komponente anzutriggern, weil nur dadurch bewirkst du ja auch viel mehr. Nicht nur, aber viel. Da braucht es eben die Persönlichkeit. Und jetzt ohne tiefenpsychologisch zu sein, aber erstmal wirkst du ja runtergebrochen lediglich über deine Sprache, deine Körpersprache und deine Stimme. Ja, vielleicht dein äußeres Erscheinungsbild.
Also das, was unmittelbar wahrnehmbar ist.
Genau. Und das macht ja erstmal deine Persönlichkeit auch ein Stück weit dann aus, ne? In der Wirkung. Und deswegen ist es so wichtig, sich das bewusst zu machen als Führungskraft natürlich besonders, weil du ja auch dann so eher noch mehr bewirken möchtest wahrscheinlich, noch mehr gestalten möchtest. Ja, also jetzt nehme ich mal diese Faktoren strategisches Denken und so weiter, was ja auch wichtig ist natürlich als Führungskraft raus. Aber in der unmittelbaren Zusammenarbeit mit den Geführten kommt es ja dann nur an und nachhaltig, wenn das eben stimmig ist. Ja.
Danke, weil da kann ich nahtlos anschließen. Ne? Ich habe irgendwie auch mal für mich so den Satz gefunden, Führung braucht auch Persönlichkeit. Und ja, du sagst es, das ist genau das, was ja nach außen dringt und was durchdringt. Das heißt, ich kann in einer bestimmten Art und Weise versuchen zu sprechen und dazustehen, werde aber nicht mehr glaubwürdig sein, wenn es nicht zu dem passt, was da eigentlich in mir drin ist. Ich glaube, das ist auch das, was dann häufig als unauthentisch oder aufgesetzt irgendwie erlebt wird. Ja, und das habe ich hier in ganz vielen Folgen von ganz vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, gehört, wie wichtig es ist, authentisch rüberzukommen und irgendwie echt zu sein.
Also zu wirken, ne? Also ist meine These, aber ich bin ja Sprechwissenschaftler, aber wir sind ja Wirkung, ne? Also was ist authentisch? Wann bin ich authentisch? Ich finde das immer schwierig zu sagen, weil das immer sehr rollenspezifisch ist. Ja.
Danke. Sag mal genau, was meinst du damit? Weil das war der Halbsatz, den ich gerade hinterher schieben wollte. Also authentisch, ja, zur Rolle passend.
Genau, weil wenn ich jetzt eine Führungskraft bin und immer unsicher wirke, auch über meine Stimme, vielleicht meine Körpersprache. Und wir brauchen ja Führungskräfte, die auch natürlich eine gewisse Rahmen vorgeben, sage ich mal. Ne? Dann ist die Person vielleicht unsicher, aber für die Rolle wirkt sie und sagt dann aber vielleicht, wir müssen das auf jeden Fall so und so machen, kommt aber mit körpersprachlichen und sonstigen Signalen nicht rüber, dann wirkt sie halt nicht authentisch. Aber ist die Person jetzt eine Introvertierte oder eine Extrovertierte? Also Tendenzen sieht man bestimmt auch, aber ich schlüpfe ja in sehr unterschiedliche Rollen, privat, beruflich, und da muss es eine Stimmigkeit sein. Und da kann ich mal als Trainerin im Training vorne auf der Bühne, ist es natürlich gut, ein bisschen mehr Raum sich zu nehmen, als wenn ich jetzt im Coaching bin als Coach und dem Coachee den meisten Raum gebe. Ja, und beides ist ja irgendwie zurückgenommen und extrovertiert. Der Rolle spezifisch bin ich in jeder Situation authentisch. Mhm. Also ich verbiege mich nicht komplett, sondern ich passe mich so ein Stück weit der Rolle an. Und du machst es dann anders und das ist, also wir kopieren jetzt nichts, ne? Mhm. Aber es ist, ich verbiege mich nicht komplett, aber ich passe mich an. Ja.
Ja. Okay, rollenkonform.
Ja.
Mhm. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Jetzt habe ich doch gleich den Faden verloren. Nee, wir waren, ach, genau, naja, mit dem Thema Persönlichkeit.
Persönlichkeit und Stimme und Führungskraft, ne? Also brauche eine Führungskraft, ja, eine Persönlichkeit sind wir alle, ne? Aber was macht es dann aus, ne? Wo unterstützt das die Führungsarbeit im letztendlich, ne?
Vielleicht müsste der Satz auch nicht heißen, braucht Persönlichkeit, sondern braucht braucht ein Bewusstsein über die eigene Persönlichkeit. Also um auch diesen Abgleich zu bringen, ist es was ich in die Rolle reinlegen kann oder verbiege ich mich dann total? Ja. Oder kann ich hier wirklich ganz ich selber sein?
Oder dieses, ne, also wirken, ne? Also das würde ich jetzt mal so unterschreiben, da kriegen wir deinen Bogen, glaube ich, auch gut.
Ich weiß gar nicht mehr, welchen ich haben wollte, aber egal. Ich komme mit.
Ist hilfreich als Führungskraft, nicht nur als Führungskraft, aber es ist hilfreich als Führungskraft, sich der persönlichen Wirkung bewusst zu sein. Und natürlich ist Wirkung ja auch etwas Subjektives. Das erlebe ich auch häufig beim Führen, dass man sagt, naja, so 80% der Mannschaft sind total d'accord und wir sind ein super Team und 20%, so zwei, mit denen matcht es eben nicht. Auf die wirkt anscheinend mein Agieren komplett anders. Mhm. Da dann zu sagen, gut, dann kann ich mich ja entscheiden, wenn ich Bewusstsein heißt ja nur, ich kann mich jetzt entscheiden. Will ich jetzt mich ein bisschen anders sein in den, im Handeln, im Formulieren, im Stimmlichen? 20% noch mehr miteinander in Verbundenheit mit mir zu bringen? Oder sage ich, naja, ein bisschen Verlust ist immer, ja, alle können wir nicht mitziehen, ne? Also, das kann ich ja dann überlegen, je nach Kontext, wie tief, also wie entscheide ich das jetzt? Aber vorher zu sagen, durch die Formulierung oder dieses Handeln habe ich die tatsächlich irgendwie vor den Kopf gestoßen, nicht mitgenommen, abgehängt, wie auch immer. Darum geht es ja letztendlich. Mhm. Also sich der eigenen Wirkung bewusst zu sein. Und da muss ich halt beobachten, hören, sehen, was kommt da jetzt ein Output raus und was hat das mit mir zu tun, meinem Handeln. Ja.
Wie ist denn deine Erfahrung, wie es Führungskräften emotional geht, wenn sie feststellen, die Wirkung, die ich bei anderen erziele, ist nicht die, die ich erzielen wollte? Also insbesondere, wenn das Verhältnis nicht 80-20 ist, sondern
ja, hat. Also die erste Reaktion häufig, muss man jetzt leider sagen, ist, das sind alles Deppen.
Das ist eine Abwertung.
Also, okay. Ja, die wollen nicht. Ja, die wollen nicht. Mhm. Im zweiten Blick, da gibt's ja dann uns als Coaches dafür, da mal anders drauf zu schauen und zu sagen, okay, was hat das jetzt mit mir zu tun und was könnte ich anders machen, um eine andere Wirkung zu erzielen? Aber die erste ist natürlich immer Ärger. Das ist ja aber immer, wenn ich mich nicht verstanden fühle, dann irgendwann probiert man es nochmal und nochmal, meistens auf eine sehr ähnliche Art und Weise. Dann ärgere ich mich ja auch, wenn ich mich nicht verstanden fühle. Und die anderen, die nicht verstehen, sind auch verärgert. Und schon haben wir jetzt schon wieder einen Bogen im emotionalen Tunnel.
Ja. Genau. Naja, dann sind wir eigentlich mittendrin in der Eskalationsschleife, ne? Weil wenn dann jeder so seinen Schuh weitermacht, dann wird's halt nicht funktionieren. Ja. Erlebst du bei Führungskräften auch manchmal sowas wie Scham? Also, weil ja eine Selbstreflexion einsetzen könnte, wenn man merkt, ich lande nicht, ne, oder ich komme nicht an. Ist das manchmal auch schambehaftet?
Im Sinne von, ich schäme mich jetzt, dass ich so lange so probiert habe, oder?
Also, ja, sowohl, also, wenn ich merke, ich erziele nicht die Wirkung, die ich mir eigentlich wünsche, Scham im Sinne von, ich bin falsch, ich bin dafür jetzt nicht richtig, bin vielleicht die Falsche in dieser Position, ich habe das nicht richtig gemacht, bis hin zu, ich schäme mich dafür, dass ich so lange nicht kapiert habe, dass es eigentlich ganz einfach hätte sein können.
Eher dann bei jungen weiblichen Führungskräften.
Ja, so ein Ding. Jetzt ist so ein bisschen Klischeekiste, aber muss sein.
Ja.
Frauen haben da ein anderes Thema, oder?
Ja, also da ist ja so eine Balance zwischen, ich bin sehr selbstreflektiert oder ich bin selbst überkritisch, ne? Und da ist manchmal meine Erfahrung bei Frauen eher zu diesem Selbstkritischen als selbstreflektiert, als der Superinstrument. Die Balance mal eher in diese Richtung gehen. Eher, aber das ist eine subjektive Beobachtung. Ja. Und dann wäre ja noch Selbstüberschätzung der super andere Pol. Gibt's auch hin und wieder.
Wir sagen jetzt aber nicht, dass das die männliche Variante ist.
Nein, das sind nicht die alten weißen Männer. Auf keinen Fall.
Okay, also wir hatten, ne, du sagst, ganz oft ist es Ärger, wenn man merkt, man landet nicht.
Mhm.
Scham bei einer bestimmten Kategorie vielleicht. Was beobachtest du noch? Ich habe ja so immer so drei Standardfragen, die ich mit meinen Gästinnen gerne bespreche, ne, die gefühligen Fragen. Was beobachtest du bei Führungskräften und würdest sagen, was ist denn deren angenehmstes Führungsgefühl? Oder ich frage mal so rum, kannst du sagen, welches Gefühl die anstreben? also was die sich ganz oft wünschen, wo die hin möchten, wenn die zum Beispiel auch ins Coaching kommen?
Ich glaube, so ein Gefühl, wie soll ich sagen, also probieren so einen Einklang herzustellen. Also das ist so ein wünschenswertes Gefühl. Also Verständnis, wir haben da zusammen eine gemeinsame Sichtweise entwickelt und ziehen dadurch dann an einem Strang. Also was ist das für ein Gefühl der Kooperation, der offenen Kooperation, auch des Auseinandersetzens, aber dann eben auf eine Art, dass man wirklich auch zu einem guten Ergebnis kommt. Ja, also auch wieder Verständnis generieren füreinander, um dann eben so diesen gestalterischen Anspruch, den ja Führungskräfte haben, häufig sollten, um dann vorne zu treiben.
Ich will nur mal, also das ist auch eine Randnotiz, Wahnsinn, wie du sprachlich unterwegs bist, dass du auch immer diese klangvollen Bilder benutzt, weil du auch gerade du sprachst vom Einklang, der hergestellt werden soll. Ha, herrlich. Ich bin gespannt, welches Wort jetzt kommt. Was ist denn so das unangenehmste Gefühl, was die Führungskräfte vielleicht auch gerne vermeiden möchten aus deiner Perspektive?
Disharmonie um den
Ach, 100 Punkte, Annette.
Super. Schwitz. Ja, also unangenehmes Gefühl ist, glaube ich, schon. Also wir kommen wieder so ein bisschen auf den Punkt, ne? Dieses, ich renne gegen die Wand, ja. Ich komme da nicht weiter. Ich kann meine Ideen und meine Vision, was auch immer, da nicht drüber bringen. Also nichts in Bewegung bringen, ne? Also so ein Stillstand auch. Stillstand in der Organisation, bei dem einzelnen Mitarbeitenden. Das ist dieses unangenehme Gefühl, ne? Keine Einsicht, ja, sind wir mehr auf dem Visuellen, aber diese Einsicht generieren, wenn das nicht klappt, dann ist das häufig so ein stagnatives, ja, Element und was sehr unangenehm sich, glaube ich, anfühlt.
Und dritte Frage ist ja immer die nach dem wertvollsten Führungsgefühl. Beobachtest du eins oder hörst du eins, wo Führungskräfte sagen, das war wichtig für mich, dass ich das erlebt habe und dass ich dieses Gefühl jetzt einmal hatte und ganz bewusst hatte?
Ja, ich glaube, das könnte sowas sein wie dieses Gefühl des Loslassens. Ja, also dieses, ich habe jetzt so viel Vertrauen in die Kompetenzen und in die Person des Mitarbeitenden oder der Gruppe, dass ich da jetzt diese Verantwortung auch mal so loslassen, teilen, abgeben kann und nicht immer dieses Gefühl haben muss, ich muss da nochmal, ja, muss nochmal kontrollieren oder alle Last ist eigentlich auf meinen Schultern als Führungskraft. Also so Führungskräfte, die so ein sehr gutes Team entwickelt haben oder mit einzelnen direkten Mitarbeitenden dieses, ja, Abgeben entwickelt haben.
Also auch echt ein gutes Gefühl. Also so aus eigener Erfahrung.
Ja, auf jeden Fall.
Ist es ein gutes Gefühl, wenn man tatsächlich Dinge loslassen kann.
Ja, und sich nicht für alles verantwortlich fühlen. Also letztendlich ist natürlich immer so eine gewisse als Führungskraft. Ja, du bist immer für den Output verantwortlich dann. Und wenn was schief läuft, hältst du deinen Kopf hin. Trotzdem so jetzt, das läuft. Ne? Also dieses Gefühl, ich habe jetzt da viel investiert und jetzt läuft's. Und dieses,
Loslassen.
So als wertvollstes Gefühl.
Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort schon, Annette. Ja. Bleibt mir eigentlich nur noch, nachdem wir so klangvoll unterwegs waren, mit so vielen Aspekten, die wir angeguckt haben, bleibt mir nur die Checkout-Frage zu stellen. Gibt es was du dir aus unserem Gespräch mitnimmst?
Ja, sich immer nochmal bewusst machen, also wie wichtig das ist und wie einfach es auch teilweise sein kann, sich da nochmal weiterzuentwickeln und da nochmal hinzugucken und im Sinne von, wie wirke ich denn nach außen und was du gesagt hast, sich auch selber nochmal so bewusst zu machen, wie wirke ich jetzt gerade und warum? Was hat das jetzt eigentlich gerade mit mir zu tun aktuell, das, was du sagtest? Das ist, finde ich, auch nochmal ein super spannenden Gedanken.
Danke dir, weil ich nehme einen ganzen Blumenstrauß aus Dingen mit, tatsächlich auch genau den, wie einfach es eigentlich sein kann, an der eigenen Wirkung zu arbeiten, weil das Instrument unser Körper ist. Auch da geht es wieder um Bewusstheit, sich der Wirkung des eigenen Körpers und unseres Daseins bewusst zu sein. Und du hast vorhin einen Satz gesagt, den möchte ich wirklich gerne zitieren. Sagtest du, Fragen selbstständig zu beantworten, heißt ja auch, ich entscheide etwas. Ja, wie einfach ist das denn? Also, und ich finde, wenn ich so betrachte, dann wirkt auch das Entscheiden plötzlich ganz leicht. Oder könnte es plötzlich so leicht sein? Also das nehme ich mir mit. Fragen selbstständig zu beantworten heißt, ich entscheide auch etwas. Danke. Weißt du gar nicht, dass du das gesagt hast? Ja. Ich kann aber überprüfen, in welcher Minute es war, aber du hast es gesagt.
Glaub's dir.
Du hast es gesagt. Sehr schön. Danke, Annette.
Danke, Christian.
Du, für alle, die dich für das interessieren, was du tust, du bist im Netz auffindbar, du hast eine Website, die schreiben wir in die Shownotes, da kann man dich finden. Auch alle weiteren Angaben zu dir, wenn man Kontakt aufnehmen und an der eigenen Stimme oder am eigenen Führungsverhalten beziehungsweise an beidem arbeiten möchte, bist du erreichbar. Und es gilt für euch da draußen, wie immer, wenn ihr ein bisschen hinter die Kulissen von Führungsgefühle gucken wollt, dann folgt mir auf Instagram Führungsgefühle_Podcast. Und vor allen Dingen abonniert diesen Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Lasst gerne Sternchen da und ihr wisst eh, was alles dazugehört. Ich sage danke fürs Dasein, Annette, und für dieses Gespräch und für diesen Austausch und diese Impulse, die du mitgegeben hast. Und danke euch da draußen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär. Eine Produktion der Podcastbude.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.